ein gebührte ihr die Anbetung, der Lob, der Dank. Halleluja. Wir gehen auf Pfingsten zu. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden vor 2000 Jahren, was weiß ich noch, ein paar Monate. Und er ist seitdem unter uns und wirkt in unserer Mitte. Wir loben und preisen den Herrn für die Gnade Gottes. Ich lade dich ganz herzlich ein zu diesem Thema. Mein Thema ist, wie und wirkt der Heilige Geist? Wie arbeitet dieser ausgegossene Heilige Geist? Wie manifestiert er sich? Wie verwirklicht er sich? So, ich lade dich ganz herzlich ein. Wir haben gestern ein gutes Thema gehabt. Gott kommt auf uns zu. Gott ist bei uns und Gott bleibt bei uns. Egal was passiert, denn wo 2 oder 3 sich versammeln in seinem Namen, da ist er unter ihnen. Am Sonntag haben wir Pfingsten und da geht es um die Fülle Gottes. Die Fülle Gottes ist da. Halleluja. Und ich möchte allen Freunden und die im Internet auch uns hören, einfach ein gesegnetes Pfingstfest wünschen dabei, bei dieser Gelegenheit heute schon. Also freudig, der Heilige Geist ist da. Unsere farbigen Geschwister, die sind ganz anders. Feuer, Feuer, Feuer fiel auf mich und seit Pfingsten in mein Leben kam, Feuer fiel auf mich. Also wir brennen in unserem Herzen, das ist, dort passiert das Feuer. Alles Große passiert irgendwo im Versteckten, im Kleinen, im Verborgenen. Nur nebenbei. Ich lade dich ganz herzlich ein für Mittwoch. Mittwoch wird das Thema sein, lebe furchtlos, ohne Angst, ohne Bedenken, ohne irgendwie sich Sorgen zu machen, ohne irgendwie, ja, kleinkariert und wie auch immer ist. Und dann am nächsten Freitag, so Gott will und wir leben, da geht es darum, lass dich nicht in die Knie zwingen, sei stark. Also, wer den Heiligen Geist hat, der lebt ein ganz anderes Leben, ein Leben anderer Art, nur nebenbei. So, wenn der Geist Gottes wirkt, dann bist du nicht mehr normal. Weißt du nicht, dass du ausflippst und verrückt spielst? Nein, du bist ein Alleskönner. Du bist ein Alleskönner. Du kannst die Schwachen tragen, du kannst Lasten tragen, du kannst das Unmögliche tun und bewirken durch den Heiligen Geist. Wenn ich nur an die 2 Erbauer der Stiftshütte denke, diese 2 Jungs, die waren nur Hilfsarbeiter, aber als der Geist Gottes über sie kam, sie konnten mit Gold arbeiten, sie konnten mit Webzeug arbeiten, sie konnten mit Steine schneiden, heißt es sogar, verstehst du, also schleifen, auch Edelsteine bearbeiten, sie konnten also unheimlich viel. Wenn der Geist Gottes über unser Leben kommt, sind wir Alleskönner. Und wir verkraften alles, wir vertragen alles, wir können alles schlucken, nur nebenbei. Also das ist, was der Heilige Geist bewirkt. Eigentlich geisterfüllte Menschen sind Supermenschen. Ist keine Übertreibung. Verstehst du, sieht manchmal so aus, also kleine Mucker und was, als Schwächlinge sind die Christen so arme Betbrüder, Betschwestern. Nein, wir sind Supermenschen. Wir haben etwas in uns, was die Welt nicht kennt. Die Welt kann diesen Geist Gottes nicht empfangen und wenn wir darüber reden, verstehen sie nicht, wovon wir sprechen. Also geisterfüllte Menschen sind etwas Besonderes. Und dazu hat Gott uns geschaffen, dass jeder so seine Eigenart entdeckt, seine Identität entdeckt, was auch immer ist. Wenn Gott wirkt, dann ist was los, dann passiert was. Ich denke nur an Pfingsten, dass in Jerusalem dort auf dem Söller plötzlich geschah ein mächtiges Brausen, und Feuerzungen zerteilten sich über einen jeden von den Jüngern, 120 an der Zahl. Auch die Mutter Maria war dabei. Also sie wurden alle erfüllt mit der Kraft Gottes. Gott macht keine Unterschiede auf Mann oder Frau. Gott liebt alle und Gott gebraucht alle und Gott segnet alle. Nur nebenbei. Und jeder macht Gottes Erfahrungen. Und plötzlich sprechen sie, jeder in seiner Muttersprache. Die großen Taten Gottes verkündigen sie. Sie geben Gott Ehre. So wie wir hier gesungen haben. Gott wirkt auf verschiedenen Ebenen, das will ich auch nur ganz klar herausstellen. Dann, wenn der Geist Gottes kommt, der wirkt zuerst in uns. Und dann wirkt er an uns. Und dann wirkt er durch uns. Also in diese Richtung wirkt der Heilige Geist. Und ich lese Epheser 2, Vers 10. Und da heißt es, denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod zum Leben errettet worden. Plötzlich lebst du, plötzlich bewegst du, plötzlich machst du die Augen auf und spitzt die Ohren. Plötzlich verstehst du Dinge, was du bisher nicht verstanden hast. Das ist, was der Heilige Geist wirkt. Plötzlich hast du den Durchblick. Denn 80% oder mehr unseres Gehirns wird nicht gebraucht. Wir sind unterbelichtet. Gut, wir sagen Unterbewusstsein, aber wir gebrauchen nur ein Zehntel von dem, was wir können. Und nicht einmal das. So. Aber wenn der Heilige Geist kommt, dann wird das alles multipliziert, aufgewühlt, aufgefrischt. Plötzlich, ja, wir sind nicht durcheinander, sondern plötzlich greifen Dinge in sich. Und das ist unsere Rettung, Gottes Werk. Gott arbeitet an uns. Und dann heißt es weiter in der Bibel, ihr habt keinen knechtischen Geist empfangen. Also, dass wir Sklaven sind. Wir müssen das nach den Regeln dieser Welt arbeiten. Nein, wir arbeiten als freischaffende Künstler. Ja, weißt du, wir sind kreativ. Das ist, was der Heilige Geist macht. Wir werden kreativ. Und dann erfahren wir, dass Jesus Christus eine Realität ist. Und Jesus hat auch, war auch ein freischaffender Künstler. Er hat ja, Kranke geheilt, und das heißt es immer wieder, und es begab sich. Weißt du, da hat er nicht einfach gesagt, jetzt gut, heute mache ich das und mache ich den noch den Krankenbesuch, dort besuche ich ein paar Aussätzige. Und nein, nein, er hatte es einfach, es begab sich. Weißt du, das Spontane. Und genau das ist, was der Heilige Geist wirkt. Er schafft in uns Spontanität, Flexibilität, all diese Dinge. Wir erleben Gott. Weißt du, dass plötzlich, du bist verzweifelt, blickst nicht mehr durch, und plötzlich spürst du, oh, aha. Und hast ein Aha-Erlebnis und weißt plötzlich, so geht's lang, das passiert als nächstes. Gott wirkt bei uns. Epheser 2, wenn ich dann weiterlese hier, dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Also wir denken manchmal, ich leiste das. Nein, ich bin nur das Werkzeug, das Instrument. Gott, der Meister, der Herr, der Meister, der spielt in unserem Leben eine ganz wichtige Rolle. Und er verwirklicht sich in uns. Er ist kreativ, denn nämlich der Heilige Geist ist ein kreativer Geist. Denn wir lesen auch bei der Schöpfung, der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser und brütete. Und schau, was da alles ausgebrütet hat, der Heilige Geist. Und dann heißt es weiter hier im Epheserbrief, durch eigene Leistungen kann man bei Gott nichts erreichen. Das ist ein Fakt. Das ist eine Tatsache. Durch eigene Leistungen kann man bei Gott nichts erreichen, kannst nicht kreativ werden. Du kannst dich anstrengen, kannst nachdenken, kannst ein bisschen grübeln und so weiter, aber du erreichst nicht das Maß Gottes. Denn wir sollen ja so sein wie Gott. Wir sollen kreativ sein, und in unseren Worten liegt eine große Macht. Gott hat uns etwas gegeben, als wie er uns schuf, er blies uns seinen Odem, seinen Geist ein, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Er wurde ein Teil von Gott. Das wurde der Mensch. Und der Mensch kann etwas, was alle anderen Wesen nicht können. Sie können das Wort gebrauchen. Und Macht liegt in unseren Worten. Der Teufel hat keine Macht, er ist ein geschaffenes Wesen. Deshalb, du musst auch gar nicht großen Respekt vor dem Teufel nehmen. Oh, Dämonen, Satan, Luzifer und wie sie alle, wie man ihn auch nennen möchte. Nein, er ist genauso wie ein Rindvieh. In aller Liebe. Er hat keine Autorität, er ist ein geschaffenes Wesen. Deshalb kommt er zu Jesus und sagt, Herr Jesus, mach aus den Steinen Brot. Oder lass dich fallen. Oder vieles andere mehr. So, durch eigene Leistungen können wir Gott nicht erreichen. Bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich auch niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Also, unsere eigenen Leistungen. Ich hab's gemacht. Nein, Gott hat durch uns gewirkt. Da ist was passiert, durch deine Anwesenheit. Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Alles, was wir sind, ist ein Werk des Heiligen Geistes. Gott macht uns beweglich, Gott macht uns kreativ. Es geschieht nach seinem Plan. Plötzlich blickst du durch und sagst, so muss es gemacht werden. Egal, was ihr denkt, so ist richtig. Du bist erfinderisch. Und Gott gibt den Seinen im Schlaf. Oft also passiert das meiste, dass wir im Schlaf bekommen. Gar nicht so, dass wir groß grübeln, nachdenken, die Haare uns rausraufen. Nein. Plötzlich haben wir seine Idee. Plötzlich, ja, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich habe ein Aha-Erlebnis. So, ich möchte auf das Wirken des Heiligen Geistes noch eingehen, und ich werde heute ein Bild verwenden aus der Töpferei. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, bin mal zum Töpfer gegangen, so wie es in der Bibel steht. Mal angeguckt, wie arbeitet der Töpfer. Also ich will nicht nur von irgendwo in ein Buch mich hineinlesen, nein, ich will sehen, wie der Töpfer arbeitet. Ich habe mal in Heilbronn über Weinberge gepredigt und Weinbau und so weiter. Dann habe ich mal ein paar Tage bei Weingärtner gearbeitet und Weinbau gearbeitet, geerntet, wie das alles so ist. Es ist kein Spaziergang, es ist ein Erlebnis. So, und das möchte ich hier weitergeben beim Töpfer. Zuerst einmal nimmt der Töpfer irgendwie aus einem großen Haufen Lehm, da mengt er, da arbeitet er, da knetet er, dann klopft er, dann eigentlich stampft er mit Füßen und so weiter und bearbeitet es und dann lässt es mal stehen und gären und es stinkt nachher, dieser Lehm stinkt. Und genau das passiert, wenn wir als Kinder Gottes vom Gott bearbeitet werden. Er knetet uns zu ihr, sagen wir, oh, denkst, lieber Gott, da massierst du, das ist nicht eine Massage manchmal. Wir denken, das ist Leid und Trübsal und Schwierigkeiten. Nein, Gott arbeitet an uns. Wenn du Schwierigkeiten gerade jetzt im Augenblick hast, dann denk dran, Gott arbeitet an dir. Er knetet dich. Das ist Liebe, verstehst du? Verstehst? Und wenn ich so Masseur angucke, wie die Masseure arbeiten, du, die sind nicht barmherzig, die hauen schon ganz schön drauf. Die hauen ganz schön drauf. Die fragen dich, Herr, tut es ihnen weh? Nein, erst wenn es weh tut, beginnt die Heilung. Dann beginnt die Heilung. So, und der Töpfermeister, unser Gott, der große Meister, der fängt an dazu arbeiten und denkt nicht, dass er gleich, wenn er dich rausnimmt aus dem Lehmhaufen, dass er dich gleich formt. Nein, zuerst wirst du als Masse bearbeitet, damit er dich gebrauchen kann. Und dann so Stück für Stück, da kommst du erstmal auf die Drehscheibe und dann denkst du, hast du schon mal im Kreis dich gedreht? Am Schluss bist du schwindelig. Verstehst du, dann fällst du in die Seite oder auf die Seite und er versucht dich in der Mitte zu halten. Ich lese dir die Stelle aus der Bibel hier, Jesaja 64, Vers 7. Aber nun, Herr, du bist doch unser Vater und wir sind Ton. Wir sind dieser Ton. Gott bearbeitet dich und mich und uns alle miteinander. Wir werden bearbeitet, ob uns passt oder nicht. Wir werden geknetet und wir alle sind deiner Hände Werk, wir alle. Egal, wer wir sind, wo wir herkommen. Und Gott ist so souverän. Er weiß, wie viel er mit uns jetzt gerade umgehen soll, was er machen soll, wie weit er gehen soll. Er ist der Töpfer. Jeremia 18, Vers 6. Er ist der Töpfer. Er weiß, wie belastbar du bist oder nicht bist. So, und was macht er dann aus uns? Er knetet uns und wir sind ein Ton in seiner Hand. In Römer Kapitel 9, Vers 21 wird die Geschichte weiter beschrieben, damit du weißt, dass das Gleiche ist, was in der Natur draußen passiert, passiert bei dir und mir in Wirklichkeit, im Geist, im Glauben. Also das ist alles so Parabeln, Gleichnisse. Und da heißt es Römer 9, Vers 21, ein Werk kann nicht seinem Meister sagen, warum machst du mich so? Als Gefäß, als irgendwie, warum machst du mich so? Weißt du, Gott hat die Freiheit, Gefäße zu seiner Ehre und, oder zur Ehre und zur Unehre zu machen. Nicht nur zu seiner Ehre, sondern auch, ja, zu unserer Ehre. Und wir denken mal, ich möchte lieber Gott eine ganz schöne Vase mal werden. Aber die Vase gebrauchst du höchstens alle 5 Jahre mal. Wenn Gäste kommen, verstehst du, um Blumen reinzusetzen. Aber ich denke noch, Gefäße, die viel wichtiger sind. Ein Nachttopf, früher, da gab es kein Spülklosett. Und zwar, da war es so wichtig, dass du unter dem Bett so einen Nachttopf hast. Ein Gefäß zur Ehre, viel zu gebraucht. Und deshalb, wir werden Gefäße gemacht, um gebraucht zu werden von Gott. Um den Abfall zu beseitigen. Oder zu was anderem auch. So, hier, du kannst nicht sagen, Gott, warum machst du mich so? Warum hast du mich zum Mann gemacht? Warum hast du mich zur Frau gemacht? Warum hast du mich zum Arbeiter gemacht? Warum hast du mich zum Beamten gemacht? Wir können nicht uns aussuchen, zu welcher Funktion wir erwählt worden sind. Hat nicht ein Töpfer Macht, heißt es hier weiter, über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zur ehrenvollen Verwendung einzubauen und ein anderes Gefäß zu einer weniger ehrenvollen Gebrauch zu machen. Gott hat die Wahl. Er ist der Schöpfer, der Konstrukteur. Und deshalb, wir müssen uns lernen, auch hier, und das ist das Wirken des Heiligen Geistes, sich abzufinden. Das bin ich. Kann nichts anderes. Ich muss das da funktionieren, wie Gott mich will. So, die ganze Welt, die ganze Menschheit ist mit Ton zu vergleichen. So arbeitet Gott. Da wird jeder Einzelne geformt zu einem bestimmten Werk, zu einer bestimmten Aufgabe. Ja, der Mensch ist aus der Erde gemacht, das wissen wir. Aber der ist geknetet worden, geknebelt worden. Der ist bearbeitet worden, damit das Rohmaterial gebrauchbar wird oder brauchbar wird. Und wir sind geschaffen in das Abbild Gottes. Und jeder Mensch, der über diesen Planeten der Erde geht, ist ein Abbild Gottes. Jeder Einzelne. So, auch der nichts taugt. Wir denken manchmal, der taugt nichts. Du, der ist vielleicht wertvoller als, wenn wir da jemand groß ehren, der taugt sowas. Nein, auch der Taugenichts ist von Gott geschaffen worden. Auch der Faulenzer, auch der uns belastet, das hat als Schleifstein für irgendjemand. Wir wissen gar nicht, wozu der Einzelne hier gebraucht wird. Wir sind zum Abbild Gottes gemacht worden. Und Gott weiß, was jeder benötigt, wie weit er mit ihm gehen kann. Wir sollten so werden wie Gott. Das ist das Ideal, was er sich vorgestellt hat. Der eine schafft es oder nicht. Guck mal, Gott hat auch den Judas Ischariot erwählt. Was wäre die Erlösung? Die wäre gar nicht denkbar ohne Judas Ischariot. Judas Ischariot musste den Herrn verraten. Er wurde zum Ärgernis gemacht. Aber überleg einmal, Judas Ischariot war derjenige, der die Erlösung angeleiert hat. Ich verrate ihn. Und natürlich, es hat ihm sein Leben gekostet. Und wir Menschen, die wir verdächtigen, dann, guck mal, der Judas, komm, ich wäre lieber Petrus geworden oder Paulus oder Johannes. Jeder hat so seine eigene Funktion. Und auch die Menschen in der Bibel und die Menschen in unserer Gesellschaft. Guck mal, der Adolf Hitler, wenn ich dann dran denke, Adolf Hitler, verstehst du, wir sagen, pfui Teufel oder schimpfen den und rufen gleich Nazi, Nazi, Nazi. Aber ohne Hitler gibt es den Staat Israel nicht. Ohne Holocaust und all diese Dinge, so schreckliche Dinge, verstehst du? Manche müssen bestimmte Funktionen erfüllen, oder Stalin oder Mao Zedong. All diese Politiker, die sehr negativ waren, Menschen auf dem Gewissen haben, das muss alles passieren. Oder genauso unser Herr Trump, verstehst du, jetzt einfach aus bestimmten Verträgen aussteigt. Es muss sich das sich bilden und entstehen, was Gott vorgenommen hat, dass Europa wieder Europa wird und uneins wird und so weiter. Dieses Standbild des Nebukadnezars sich vollendet. Weißt du, jeder hat so seine Funktion. Jeder Politiker hat seine Funktion. Weißt du, es geschieht nichts auf dieser Welt ohne dem Wollen und Wissen Gottes. Nicht mal, dass ein Haar fällt von unserem Haupt. Ohne Gottes Wissen. Nur nebenbei. Er ist der Töpfer. Auch er lenkt Menschenherzen wie Wasserbächen. Er lenkt die Geschichte der Welt. Weißt du, das ist kein Zufall. Auf dieser Welt gibt es keinen Zufall. Kein Zufall. Zufall ist nur ein Pseudonym für Gott, wenn er nicht unterschreiben möchte. Geschichte. Zufall. So, der Ton. Aus diesem Klumpen, aus dem Erdenklumpen und so weiter, soll etwas Wunderbares werden zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung Gottes, zur Erfüllung des Willens Gottes. Auch die Geschichte, die Weltgeschichte ist ein Stück Heilsgeschichte. Denn da wird der Weg des Messias, des Erlösers, unseres Herrn Jesus Christus vorbereitet. Diese Dinge müssen geschehen. Der Töpfermeister. Nicht nur, dass da einzelne Menschen arbeitet, sondern an der ganzen Weltgeschichte arbeitet Gott. Und alles geschieht nicht durch einen Zufall. Der Töpfermeister sucht sich seine Tonart aus, benutzt sie auch richtig, setzt sie, weißt du, da kann man nicht zu jedem Gefäß das gleiche Lehmklumpen benutzen. Porzellan wird ganz anders, aus ganz anderem Material gemacht oder zubereitet. Auch zwar auf dem gleichen Weg, auf der gleichen Art, aber ein anderes Material. Gott sucht sich auf dieser Erde das Material aus, was er machen will. Es gibt verschiedene Tonarten mit verschiedenen Vorzügen und Qualitäten. Und das Wesentliche ist dabei, dass der Töpfer die ganzen Fremdstoffe aus dem Ton entfernt. Da wird so lange geknetet und geknebelt, bis der letzte harte Brocken rauskommt. Auch bei uns. Und das ist Heiligung. Und die Bibel sagt, ohne Heiligung wird niemand Gott sehen. Damit wir uns nur verstehen. Und dann, wie gesagt, kommt dieser Gärungsprozess, bis es stinkt. Du denkst manchmal, ja, lieber Gott, ich möchte nicht stinken. Ja, keiner will stinken, aber der Lazarus ist gestorben. Der Herr Jesus hat sich nicht beeilt. Und Martha sagt, Herr, bemühe dich gar nicht so. Bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Der stinkt schon. Und wie oft haben wir über Menschen gedacht, du, bei dem ist alles verloren. Also da kann man den Menschen nicht helfen. Der ist hoffnungslos. Nein, der Herr lässt manchmal jemand hoffnungslos werden, damit er kommt und ein Wunder vollbringt. Verstehen wir Gottes Handeln? Merkwürdig, unlogisch manchmal. Und dann kommt die Arbeit des Meisters und dann schlägt er diesen Lehmklumpen, knetet und so weiter. Alle Ebenheiten werden raus, alle Luftblasen. Weißt du, viele Menschen haben so viele Luftblasen, nicht nur im Bauch, sondern im Kopf auch, verstehst du? Und die müssen alle raus, diese Einbildung, ich bin was Besseres, ich bin edler, ich bin von Gott besonders begnadigt. Nein, diese ganzen Einbildungen. Und dann macht er uns so richtig geschmeidig. Und bevor er so an uns arbeitet, so richtig geschmeidig. Und dann beginnt er mit dem Ton zu arbeiten. Zuerst mal Hose raus und dann setzt er was drauf. Und dann kommt ein Henkel noch und dann kommt die Nase noch. Das wird gemacht, wenn das Gefäß um etwas zum Ausschütten ist. Und dann drehst du dich. Und das ist noch nicht alles. Und dann, während der Herr bearbeitet, dann nimmt er Öl und Wasser. Das ist, damit du glatt wirst und edel wirst. Und das heißt, er erquickt auf der einen Seite und dann gibt er Salbung auf der anderen Seite, so dass wir richtig schön gutes Format abgeben, ein gutes Profil abgeben. Gott arbeitet an uns. Er macht Persönlichkeiten, die Licht und Salz dieser Erde sind. Du denkst ja, das hat die Schule gemacht, der Professor, der Lehrer, der Pastor, die Gemeinde. Nein, das hat der Herr gemacht. Du hast gar nicht viel beigetragen, sondern du hast dich nur gefangen lassen. Und der Herr hat dich geschmeidig gemacht. Verstehst du? Sobald der Töpfer den Ton so schön geformt hat, dann beginnt jetzt diese Brennarbeit. Da wirst du mal getrocknet. Und dann wirst du in den Ofen gesteckt. Und dann wird die Temperatur immer höher gedreht. Verstehst du? Und weißt du, wenn es zu schnell geht, dann platzt das alles und dann gibt es Risse. Die Temperatur wird gedreht, bis du einen gewissen Reifepunkt erreichst. Und dann holt es nochmals raus und klopft und begutachtet und dann bemalt er einen ein Gefäß, wenn es nötig ist, verstehst du, je nachdem, was er machen möchte, der bestimmte Farbe hat, verziert. Das ist, was Gott tut, er zeichnet jemand aus, verstehst du, und bevor du ihn geehrt wirst, musst du durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen, verstehst du. Jemand, der nichts erlebt, der nichts durchmacht, der nichts verloren hat, der nichts, was weiß ich, alles, ja, große Proben bestanden hat, der wird nicht ausgezeichnet. Aber Menschen, die viel erfahren, viel Leid erfahren haben, viele Höhen und Tiefen durchgemacht haben, die werden ausgezeichnet, die werden bemalt, dann kommt ein Blümchen drauf oder was auch immer. Nach dem Brennen wird die Tonform wieder aus dem Ofen genommen zum Abkühlen und dann wird es nochmals verziert. Da kommt eine Glasur noch und es wird auch nochmals wieder in den Ofen rein und dann alles glasiert. Und dann hast du diese Eigenart und so viele Menschen werden nie das, was Gott will, weil die Angst haben vor dem Ofen, weil die Angst haben vor geknetet werden, weil sie Angst haben, geschlagen zu werden. Verstehst du, die denken, der liebe Gott ist nur ein lieber Opa. Nein, der liebe Gott ist kein Opa, sondern welchen Sohn er aufnimmt, den straft und züchtigt er. Steht in der Bibel. Und zwar mit einem ganz bestimmten Grund. Gott will Qualität, nicht Quantität. Qualität ist bei Gott angesagt. So, dann dieses frisch glasierte Erzeugnis wird dann noch einmal zum zweiten Mal gebrannt, damit die Verzierungen so richtig drin sind. Durch viel Leid, durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Verstehen wir? Das ist das, was beim Töpfer passiert. Das ist, viele Menschen denken jetzt, Halleluja, ich fliege. Nein, du fliegst nicht. Du wirst in den Ofen geworfen. Du bist ganz hart bearbeitet. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Die meisten Leute denken, das Wirken des Heiligen Geistes ist, wenn ich so sentimentale Gefühle habe, Gänsehaut, oder jemand hat geschrieben, mir sind die Haare wie Nägel zu Berge gestanden. Verstehst du? Wie ein Banker. Das ist nicht, was Gott in unserem Leben wirkt, sondern Gott arbeitet an unserem Rohmaterial. Aus diesem Rohling macht er etwas Wunderbares und wir sind alles Rohling gewählt, bevor wir zum Heiland kommen. Und dann zum Schluss begutachtet der Töpfer sein Werk und dann sagt er, es ist sehr gut, sehr gut. Also normalerweise, wenn du etwas werden solltest in Gott, zuerst musst du Lehrling sein, dann Geselle und erst dann machst du deine Meisterprüfung. Lehrling, verstehst du, das ist Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Viele meinen, jetzt werde ich Elektriker, jetzt werde ich Schlosser, jetzt werde ich das und das. Nein, du wirst zuerst mal abstauben müssen. Du wirst zuerst mal niedrige Arbeit machen müssen, Putzarbeiten. Und denkst, dazu bin ich nicht geboren. Gott fängt mit kleinen Schritten uns, erzieht uns zum Gehorsam. So, wie wirkt der Heilige Geist? Der Heilige Geist arbeitet sachte, zielbewusst. Einfach, ja, er hat sich was vorgenommen, und der muss so und so bearbeitet werden. Und jeder von uns hat eine Bestimmung, jeder Einzelne. Da läuft keiner über diesen Planeten Erde, der keine Bestimmung hatte. Guck mal, wir reden oft so oft von einem verlorenen Sohn. Was wäre die Geschichte ohne den verlorenen Sohn geworden? Verstehst du, der treue Bruder, der zu Hause arbeitet, den Vater seine Gesetze und Gebote erfüllt und so weiter. Aber die Geschichte hat ganz andere Bedeutung. Der Vater liebt den, der als verlorener Sohn nach Hause kam. Dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden. Und freut euch. Weißt du, Gott will Aufregung in dein Leben bringen. Und ohne Aufregung gibt's kein Abenteuer. Und das geistliche Leben ist ein Abenteuer, voller Überraschung. Und wir müssen einfach mitgehen. Und das ist unsere Ausbildung, die Arbeitsweise Gottes. Das ist, was der Heilige Geist schafft. Wir haben in der Bibel den Petrus. Der Petrus ist ein Rohling. Jeder Einzelne, der zum Heiland kommt, berufen wird, von Jesus gerufen wird, ist ein Rohling. Und er wird jetzt bearbeitet, jeder auf seine Art. Jeder bekommt seine Lektion, so maßgeschneiderte Aufgaben, maßgeschneiderte Prüfung. Gott richtet uns ein und richtet uns aus zu guten Werken für seine Vorhaben, für seine Zweckbestimmung. Guck mal, auch der Judas. Und ich möchte ganz besonders den Judas betonen, weil manche Leute den Judas kreuzigen und steinigen und was weiß ich, verdammen würden in die Hölle. Aber der wurde auch vom Heiland 3 Jahre ausgebildet. Und der Herr Jesus hat sogar ihm einen großen Bissen gegeben und einen Kuss gegeben. Und er hat gesagt, was du tust, das tue bald, bitte beeil dich. Wir haben alle eine Zweckbestimmung. Auch wenn wir negativ auffallen, auch die negativen Menschen haben eine Zweckbestimmung. Auch die werden von Gott vorbereitet. Und Judas hat sogar die Kasse anvertraut bekommen. Der hat für die Gemeinde Brot eingekauft. Der hat eine große Verantwortung gehabt. Und du siehst, was aus ihm geworden ist. Gott wählt für uns die richtigen Aufgaben. Aber jetzt, Gott wählt für uns auch die richtigen Menschen, die uns polieren, die uns bearbeiten, die uns schleifen. Und am Anfang kriegen wir lauter Grobschmiede in unserer Umgebung. Die hauen drauf und was weiß ich, hämmern und meißeln. Ich habe mal in Stuttgart, wir haben Freigottesdienst gehabt am Königsplatz, auf dem Königsplatz. Oder Schlossplatz hieß es, Königsplatz, ist das egal. Auf jeden Fall machen wir Freifassung und da kommt so ein großer Quader, wird dann abgeladen und dann beginnt sich ein Steinmetz, der dann zu arbeiten, da klopft er da ein bisschen und da klopft er da ein bisschen und so weiter. Und irgendwie, ich frage den Mann und sage, sagen Sie mal, wissen Sie überhaupt, was Sie hier machen? Sagt er, ja, ich habe eine Idee. Verstehst du? Und er weiß, da muss was weg und da muss was weg. Und am Schluss, nach einer ganzen Weile, wo er da geklopft hat an verschiedenen Seiten, ist eine Plastik draus geworden. Und so arbeitet Gott. Sogar aus Missratenen macht Gott noch was Positives. Wenn du mal den jungen David mal gesehen hast von Michelangelo, das war mal ein missratener Block, und keiner wollte ihn haben, dann läuft er vorbei und sagt, könnte ich diesen Block haben? Ja, das können Sie haben. Daraus wird nichts. Verstehst du? Und wir haben so viele Menschen, wo sie aufgegeben sind. Aus dir wird nichts. Du schaffst es sowieso nicht. Und dann hat dieser Michelangelo diesen Block genommen, bearbeitet. Und dann kam der Tag der Enthüllung. Und als dann enthüllt wurde, was hat er aus diesem Block gemacht? Die den Block vorher gekannt haben, diesen jungen David, ein Meisterwerk. Was hat er aus dem gemacht? Eigentlich der Meister muss uns in die Hände kriegen, nicht kein Kurpfuscher. Oder der möchte gern, der sich da irgendwie so als mein Zuchtmeister oder Lehrer sich ausgibt. Nein, der Meister muss uns bearbeiten. Also nur der lebendige Gott. Und deshalb werden nicht Menschenknechte, sondern Knechte Gottes, der soll uns bearbeiten. Und der weiß, was er aus uns machen kann. Ein Meisterwerk. Was hat er aus dem gemacht? So, und je länger du lebst und so weiter, desto mehr Menschen bekommst du in deiner Umgebung, die dich bearbeiten. Die meinen gar nicht so böse mit dir. Die haben gute Gedanken. Der Mann, die Frau, die Kinder, die Nachbarn, die Freunde, die Kollegen, die mobben und sägen daran, verstehst? Und die versuchen da und dort sich und so weiter so betätigen. Denk an die Menschen, die an dir gearbeitet haben. Nicht nur im positiven Sinne, sondern auch im negativen Sinne. Die nur geschmeichelt haben, ach du Süße oder du Süßer. Nein, die die Meinung gesagt haben. Denn wir vertragen am allerwenigsten Klartext. Das vertragen wir. Wenn jemand Tacheles mit uns redet und sagt, du, hör mal, bei dir sitzt die Krawatte schief. Das ist, wir glauben, bei uns ist alles in Ordnung. Aber schau dich im Spiegel Gottes. Gott wählt die richtigen Menschen für unsere Umgebung aus, die uns qualifizieren. Er weiß, zu welchen Professoren er uns schicken soll. Zu welchen Lehrmeistern. Und je länger du lebst und so weiter, desto mehr spezialisierst du dich raus und findest das Wesentliche. So auf irgendeine Sache, das ist deine Spezialität. Und jeder Mensch hat irgendwo im Leben den roten Faden gefunden und entdeckt. Gottes Plan wird verwirklicht Stück für Stück. Gott weiß, wofür du dich am besten eignest. Und dann am Schluss sagst du, ja, weiß ich, ich kann Musik, ich kann predigen, ich kann schreiben, aber ich kann noch das ganz besonders. Das ist meine Qualität. Gott kennt unsere Eigenschaften. Und das ist, der Heilige Geist versucht, das all das herauszukristallisieren aus unserem Leben. Und zwar ganz anders, als wir denken. Der Heilige Geist kristallisiert die Dinge raus. Ich denke, der Apostel Paulus, verstehst du, von Gott berufen, als Knecht Jesu Christi, redet, er ist ein auserwähltes Werkzeug Gottes. Aber wo hat er am allermeisten gedient und war er am wirkungsvollsten? Nicht auf seinen Missionsreisen, dass er da mal in Korinth, in Ephesus oder in Philippi gepredigt hat. Am wirkungsvollsten war er im Gefängnis. Dort hat er die Briefe geschrieben, die uns noch heute ein Segen sind. Er ist durch die Tiefe gegangen und aus der Tiefe hat er rausgeholt, das, was man sonst nie gefunden und nie entdeckt hätte. Und manchmal, wenn du im Gefängnis bist, begrenzt bist, dich nicht entfalten kannst, verstehst du, unter Druck stehst, wirst du am kreativsten. Nur nebenbei. So ist auch beim Ton. Der wird gereinigt vom Schmutz, nützlich gemacht. Und dann merkst du plötzlich, der Tonmeister oder der Töpfer, wie der an mir arbeitet. Du kommst zum Herrn und sagst, Herr, ich bin nicht würdig, dass du mich als so einen Lehmklumpen nimmst und ein Gefäß zu Ehren machst, zum wunderbaren Gebrauch. Wie wirkt Gott an uns? Und ich möchte sagen, so wie dieser Töpfer mit dem Ton. Zuerst einmal macht er uns brauchbar. Macht er brauchbar. Und zuerst mal gehen wir in die andere Richtung, bevor wir brauchbar werden. Denk an Paulus. Er wird ein Verfolger der Gemeinde Jesu. Ein Ketzer, ein Hasser. Weißt du, wir gehen von einem Extrem ins andere. So, wir pendeln immer wieder. Und wir sind dann in diesem Extrem. Ach, die Christen. Und dann erwischt ihn der Heiland auf der Straße nach Damaskus. Und dann wird er der größte Missionar aller Zeiten. Aber dann, obwohl er sehr viel missioniert und begabt und beredet ist, gebraucht Gott ihn als Gefangenen. Weißt du, der predigt angebunden, angekettet an einen Soldaten oder schreibt da irgendwo so Briefe an die Gemeinde sowieso, tröstet Menschen. Weißt du, der selbst am meisten Trost braucht, der kann am allermeisten Trost geben. Der am meisten Kraft braucht, selbst für sich braucht, kann am meisten andere Leute stärken und ermutigen. Das ist die Geschichte, die Gegensätze. Und da werden die ganzen Luftblasen zuerst mal rausgelassen, dass du ganz geschmeidig bist. Wenn du so am Anfang zum Heiland kommst, dann bist du eingebildet, arrogant. Ja, glaube an Gott und das war alles wunderbar. Das geschehen Zeichen und Wunder. Das sind alles Luftblasen der Eitelkeit. Und das muss alles entfernt werden, diese ganzen Luftblasen der Eitelkeit aus unserem Leben. Und erst dann kann Gott uns formen. Wir sehen in der Bibel wie einen roten Faden. Überall kannst du hingehen, wo du willst. Denk an den Hiob. Der Junge hat genau das Gleiche durchlebt. Und was hat der Hiob alles durchgemacht? Satan schlug ihn mit Fäusten, den Apostel Paulus. Hiob hat sein ganzes Vermögen verloren. Wenn ich Hiob lese und da heißt es, und er liest, dass Satan Hiob mit schlimmen Beulen schlug und alles um ihn zum Wahnsinn wurde. Warum, weshalb, wieso? Damit Gott sich verwirkliche, heißt es in Hiob Kapitel 1. Weißt du, wir sagen, ja, was du befürchtet hast, das ist gekommen. Positives, negatives Denken. Vergiss es. Gott weiß, dass der Teufel auf dich abgesehen hat und dich mit Fäusten schlägt und sagt, ja, guck mal, wo ist denn dein Glaube? Wo ist dein Christentum? Und Paulus sagt auch, Satan schlägt mich mit Fäusten, 1. Korinther 5, Vers 6, damit ich mich nicht überhebe. meiner Bildung, meiner Erkenntnis, meiner Erfahrung. Er war ja ein Pharisäer von Pharisäern, er war ganz edler, gesetzestreuer Jude. Wir werden ausbalanciert zur Nüchternheit. Das ist, wie der Heilige Geist wirkt, dass du recht nüchtern wirst. Du bist geistlich, super geistlich, aber du bist ganz nüchtern. Bleibst cool. Wir können Gott erst dienen, wenn wir ausgeglichen sind. Nicht so lange wie extrem, von einem Extrem ins andere fallen. Und je näher du zum Mittelpunkt kommst, zum Zentrum, je mehr du zentriert bist, desto mehr kann der Meister dich formen und prägen. Desto wohlgefälliger wirst du, desto runder wirst du. In den Händen des Schöpfers bekommst du Gestalt und Form durch die Meisterhand. Dann kommt ein bisschen Wasser. Verstehst du? Oh, der erquickt meine Seele. Dann ein bisschen Tropfen, ein paar Tropfen Öl. Er salbt mein Haupt und schenkt mir dann voll ein, womöglich. Ja, all diese Dinge passieren so nacheinander. Ein Bild auf Erquickung und Salbung, Wasser und Öl. Das gehört dazu. Zu deinem Dienst, zu deinem Leben gehören solche und solche Phasen. Erquickung und Salbung, Friede und Freude. Und dann dieser Brennofen. Wer hat es gerne? Keiner von uns. Die Prüfungen. Und Gott wirkt an uns durch Zulassungen, Prüfungen. Er lässt Dinge zu. Warum, lieber Gott, was habe ich verbrochen, dass gerade mir sowas passieren muss? Und so fragen wir uns oft. Da werden wir mit verschiedenen Dingen konfrontiert. Und wir suchen sie selber gar nicht raus. Aber Gott will unser Charakter prägen und formen. Und eigentlich Charakter kann niemand verändern, außer der lieben Gott und der Heilige Geist. Charakter bleibt von Anfang deiner Geburt bis ans Ende, wenn da nicht ein Wunder mit dir passiert. Verstehst du? Da muss etwas Großes geschehen. Und wir reifen durch Prüfungen. Transformation, verstehst du? Aus der Raupe muss ein Schmetterling werden. Verstehst du? Das ist diese Geschichte, wie Gott uns an uns arbeitet. Wenn Gott es nicht zulässt, dass du genügend Prüfungen hast, Bruder und Schwester, ich muss für dich beten. Denn du bist auf dem Holzweg. Verstehst du, du wirst nicht das, was Gott will. Wir brauchen Prüfungen. Und wir brauchen, ja, Tests in unserem Leben. Wir müssen erprobt werden, geschliffen werden. Weißt du, Gott will nicht, dass wir schlaff sind, sondern Gott will, dass wir stark sind, dass wir einen festen Charakter haben, dass wir zunehmen im Werk des Herrn, trotz diesem allen. Du hast nötig diese Zulassung, dass Gott viele Prüfungen hat. Und je mehr ein Mensch Prüfungen hat in seinem Leben, desto cleverer ist er, desto reifer ist er, desto produktiver ist er, desto kreativer ist er. In 1. Petrus Kapitel 1, Vers 6 lese ich hier, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit ein wenig bisschen traurig seid und manche Anfechtungen durchmacht, ihr werdet euch freuen, wenn das alles mal vorbei ist, damit euer Glaube sich als echt erweist und viel kostbarer wird als das vergängliche Gold, das durch Feuer geläutet wird und zum Lob und Ehre und Preis der Wiederkunft Jesu Christi. Unser Glaube wird edler als Gold. Wer keine Glaubensprüfungen hat, der bleibt ein Weichling, ein Feigling, ein Kümmerling, ein Muttersöhnchen. Wer keine Prüfungen hat, weißt, der bleibt ein Jammerlappen. Ach, betet für mich, jetzt kommt schon wieder so ein Problem auf mich zu. Aber der die Prüfungen bestanden hat, der mal im Feuerofen war, wer mal mit Löwen gekämpft hat, der hat keine Angst mehr vor Mäuse. Verstehst du? Weißt du, und wenn jemand mal schlimme Dinge durchlebt hat, ich habe mich entschieden, mit meiner Frau bis zum Nordkap zu fahren, frisch nach der Operation. Und dann habe ich mit ihr den Arzt gefragt, können wir das uns leisten? Kann sie? Also eigentlich, sie hat sich selbst entlassen auf ihre eigene Verantwortung. Und dann sagt der Arzt, wenn sie das überlebt haben, dann werden es auch die Bären, wir wollten ja Bären sehen, also die Grizzlybären und was weiß ich für Bären oben in Norwegen, dann sagst du, dann wird sie auch das überleben, wenn sie diese Operation überlebt hat. Weißt du, wenn du das überlebt hast, dann kannst du auch ganz andere Dinge überleben. Wenn du einmal im Feuerofen warst, in der Löwengrube warst, dann wirst du ganz andere Dinge überleben. Und deshalb erlaubt Gott, dass zuerst du ganz tief fällst, die Hölle durchmachst. Und wenn du einmal in der Hölle gewesen bist, dann mach dir nachher die Wüste nichts mehr aus. Gottes Geist wirkt durch Erprobungen, durch viele Prüfungen. Gott prüft uns, wie weit er mit uns gehen kann. Und in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13, bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Bisher war es so ganz menschlich. Aber weißt du, wir machen verschiedene Versuchungen durch, auch geistliche Versuchungen. Und da heißt es weiter, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Mensch, ich hab's überlebt. Ich hab's geschafft. Wir sind durch. Ich bin überrascht, was man mit der Hilfe Gottes alles ertragen kann, alles managen kann, alles meistern kann, alles erdulden kann, was man so alles über sich ergehen kann. Verstehst du, du bist überrascht. Am Anfang, das schockt dich, das lebt dich. Das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Aber dann, wenn du durch bist, dann sagst du Lob und Dank. Ich habe gelernt. Und das ist, was ich hier weitergebe. Auch hier für meine Hörer im Internet. Ich habe gelernt, stille zu sein. Sich mir gar nicht so aufzuregen. Egal, was auf einen zukommt. Gutes oder Schlechtes. Weißt du, wenn man verdammt wird, das gehört dazu. Denn Christus wurde auch verdammt. Wenn man gerichtet wird, wenn man verleumdet wird, wenn man in Dreck geworfen wird oder mit Dreck beworfen wird, schlecht behandelt wird und so weiter. Gott ist der Richter und Gott stellt uns wieder her. Er macht es wieder alles gut. Verstehst du? Leute, die das alles gar nicht erlebt haben, die haben gar keine Biografie. Was wollen sie schreiben? Ich bin geboren und dann habe ich gelebt und bin gestorben. Verstehst du? Aber so, was ich alles durchgemacht habe oder was du durchgemacht hast, unsere Prüfungen, das ist die Glasur. Das ist diese Glasur, diese Blümchen, unsere Verzierung, unsere Dekoration unseres Glaubens. Das sind diese Prüfungen, die wir durchmachen. Und Gott selbst ist es, der an unseren Feinheiten unseres Lebens, unseres Charakters arbeitet. Also wir werden jetzt hier für den Himmel zubereitet. Durch all diese Nöte. Weißt du, wir werden geschliffen. Und das durch verschiedene Aspekte, durch verschiedene Ereignisse, damit wir zu einem Original werden. Und wenn wir von Gott bearbeitet worden sind, dann sind wir Gottes Handarbeit, wir sind Gottes Original, wir sind nicht eine Kopie und wir sollen aufhören, uns versuchen zu vergleichen mit irgendjemand. Du bist unvergleichbar, bist ein Original Gottes. Und der Heilige Geist schafft Originale, keine Manufaktur, verstehst du, so Massenware, Fließbandarbeit. Oft glauben wir hätten schon genug Glaubensproben gehabt oder erlebt. Ich denke auch manchmal, oh, was muss ich noch alles erleben? Aber ich bin Gott dankbar. Weißt du, ich dachte oft und denke oft, ich habe genug Feuerproben, genug Krisensituationen, genug Elend gehabt, genug Kämpfe gehabt, genug Stürme durchlebt. Aber das ist noch nicht alles. Und du verstehst erst die Welt richtig, wenn du durch die Stürme hindurchgegangen bist. Wenn alles so aufgewühlt ist, alles chaotisch ist. Was in diesem Chaos schafft der Heilige Geist Kosmos. Ordnung. Im Chaos. Du verstehst erst, wenn du ein geistlicher Mensch geworden bist, wenn der Heilige Geist dein Leben erfüllt hast, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Halleluja. Dienen alle zum Besten. Auch Jesus fragte einmal am Kreuz den Vater im Himmel, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich in den Stich gelassen? Jesus rechnete nicht mit der Antwort Gottes. Warum hast du mich verlassen? Der hat einfach nur in den Raum gestellt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er erwartete auch keine Hilfe, dass Gott eingreift. Er hat nur gefragt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum das alles? Weißt du, oft gibt es gar keine Antwort und erwarte auch gar keine Antwort. Und selbst wenn es eine Antwort gibt, würdest du sowieso nicht verstehen, in aller Liebe. Das geschah mal beim Habakuk. Der Habakuk fragte Gott, warum passieren bestimmte Dinge bei mir? Dieser alte Prophet im Alten Testament, warum passieren so viele negative Dinge bei mir? Warum? Habakuk Kapitel 1, Vers 5. Und es macht dann gar keinen Sinn. Auch diese sinnlosen Ereignisse, der Heilige Geist arbeitet durch sinnlose Ereignisse. Wir denken immer, wenn alles einen Sinn hat, ja, das gibt für das und das ist für das und das für das. Wir Menschen sind berechnend, damit ich eines Tages Missionar werde oder was weiß ich alles, dort und dort hinkomme. Es hat vieles gar keinen Sinn. Habakuk Kapitel 1, Vers 5. Da heißt es, seht unter den Nationen und schaut und erstaunt und staunet. denn ich wirke ein Werk in euren Tagen und ihr würdet es nicht glauben, wenn es erzählt werden würde. Ich mache etwas Wahnsinniges. Es passiert so viel Verrücktes. Und manchmal muss wegen einem einzigen Menschen verrückte Dinge passieren in der ganzen Welt. Verstehst du? Der ungeistliche Mensch kann das nicht verstehen. Gottes Wege sind nicht erklärbar. Meine Wege sind nicht eure Wege. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Vergiss alles. Und die meisten Christen sind sogar ungeistlich. Herr, ich verstehe das nicht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum gerade das? Geistliche Dinge können nicht einmal geistliche Menschen richtig verstehen, solange sie hier auf Erden sind. Und Habakuk bekommt von Gott eine Antwort. Sag es mir, dass du nicht verstehst. Und als Gott ihm sagte, und diese Antwort, die er bekam, war er gar nicht glücklich und gar nicht zufrieden. Verstehst du? Wenn Gott uns sagen würde, warum das und das und das ist, werden wir nicht einverstanden sein. Habakuk war es nicht einverstanden. Er sagt, sage Gott, warum das alles so passiert. Er konnte es selber nicht erklären. Und darum, hör auf zu fragen, Gott, warum, wieso, weshalb. Diese ganzen Fragewörter. Ich habe mal auch ein Problem irgendwo gehabt in meinem Leben, gebetet, Gott, warum. Und ich sehe nur noch eine ganze Reihe Fragezeichen, alles nur Fragezeichen. Die ganze Linie voller Fragezeichen. Dann hat der Herr zu mir gesagt, nimm diese Fragezeichen und zieh sie in die Höhe. Und dann gibt es Ausrufezeichen. Verstehst du? Dann werden deine Fragezeichen zu Ausrufezeichen. Wir würden es nicht verstehen, wenn Gott uns Dinge, seine Zusammenhänge erklären würde, die manchmal Jahrhunderte im Voraus sind. Vielleicht ist es besser, dass wir gar nicht fragen, Herr, was? Warum und wieso? Herr, was willst du eigentlich? Ich tue das, was du sagst. Deine Wege sind unerklärlich. Eines Tages, heißt es in der Bibel, werden wir nicht mehr fragen, warum, weshalb und wieso, wenn wir bei Gott sind. Und bis dahin müssen wir aushalten, einfach uns an Gott halten. Herr, du weißt es. Verstehst du, es ist dein Wille, Gott. Wir müssen ein bisschen Moslems werden, in aller Liebe. Christen müssen mal etwas von denen eine Scheibe abschneiden. Der Allah will es. Verstehst du? Gott will es. Und dieses Gott will es fehlt bei den meisten Christen. Die denken, Gott ist ein Automat, da steckt man oben was rein, betet man, greift ihn mal und dann kommt unten die Ware raus. Nee, Allah will es. Was, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Also wenn dich eine Tragödie trifft, lauf Gott nicht weg. Lauf ihm nicht voraus, geh nicht nach links, geh nicht nach rechts. Bleib auf dem Weg, tu es genauso wie immer, wie du es immer getan hast. Gott ist in Arbeit, er ist mit dir beschäftigt. Du hast ein Problem und er will an deiner Qualifikation arbeiten. Er will dich härten. Und weißt du, wie gehärtet wird, da wirst du es erhitzt und dann ins kalte Wasser geworfen. Erhitzt und ins kalte Wasser und zuerst mal behämmert und beklopft und dann ins kalte Wasser geworfen. Nach jeder Feuerprobe wirst du begutachtet, ob das Gefäß gut ist und so weiter. Und dann wird es wieder nochmals in den Ofen gesteckt. Durch wie viel Not müssen wir ins Reich Gottes gehen? Wir denken, das Leben ist ein Spaziergang. Nein, es ist ein Marathonlauf. Nicht nur so schnell irgendwo mal um die Ecke springen. Und nach jedem Schöpfungstag und Akt, 1. Mose 1, wir haben ja diese Tage das betrachtet, und als der erste Tag vorbei war und Gott segnete, es war sehr gut. Der zweite Tag, es war sehr gut. Die Trennung, es war sehr gut. Wieder die Trennung, es war sehr gut. Abermals eine Trennung, es war sehr gut. Verstehst du? Es war sehr gut. Erlaube nicht, dass deine Prüfungen und Anfechtungen anders zur Niedergeschlagenheit oder Depression werden. Oh Gott, ich halte es nicht mehr aus. Wisse, Gott ist am Wirken. Du bist noch nicht am Ende. Die Bibel sagt, beharrt bis ans Ende und wer beharrt bis ans Ende, der wird das alles ererben. Durch Prüfungen kann Gott deinen Charakter verändern, formen und so weiter. Und dann kommt diese Belohnung. Weißt du, da kommst du plötzlich ins Reich Gottes. Plötzlich hast du, bist du so richtig ein gestandener Mann, eine gestandene Frau, wie Gott es haben wollte, in sein Ebenbild, in sein Image verwandelt. Wenn Gott sein Werk an dir vollendet hat, dann hast du was davon. In aller Liebe. Offenbarung Kapitel 21, Vers 7. Wer überwindet die Sünde, die Prüfungen, die Anfechtungen, die Erprobungen, die Versuchungen, wer überwindet, der wird das alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn oder meine Tochter sein. Was für eine fantastische Zukunft haben wir. Wer überwindet? Er will dich für die Ewigkeit zubereiten und zurüsten, dass er sich an dir eines Tages nicht schämen muss, so ein Nachttopfel. Verstehst du? Nein, er will ein Gefäß für seine Ehre haben. Mein Liebling, mein Schatz. Gott wirkt an uns und das ist das Schöne dabei. Er arbeitet an uns, dass wir zu seiner Ehre, zu seinem Lob sind. Es mag alles gegen dich jetzt sprechen und so weiter, aber alles, was Gott macht, ist Liebe. Er hat nicht Gedanken des Leides. Er sieht so aus, da haut er und klopft er und massiert und kneift und knetet und stampft. Du kannst ruhig in der Hand Gottes ruhen. Er macht es schon richtig. Er macht es schon gut. Er ist der Töpfer. Wir sind der Ton. Weißt du, er bildet Gefäße zu seiner Ehre, zu seinem Nutzen. Gefäße, wo man was lagern kann. Auch das braucht man. Gefäße, die irgendwo dann im Keller kommen. Das Öl und Wein und was sonst noch drin ist. Gefäße zum Lagern. Gefäße, früher hat man Gefäße, um das Feuer zu tragen, zu transportieren. Gott weiß, wozu er dich braucht und wozu du nützlich bist. Und wir sind alle in dieser Welt von Gott geschaffen zu einem bestimmten Nutzen. Jeder Einzelne. Psalm 62, Vers 6. Nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung. Nur er ist ein schützender Fels und eine sichere Burg. Er steht mir bei und niemand kann mir schaden. Niemand kann mir schaden. Hör mal, niemand. Auch keine Atombombe, in aller Liebe. Auch kein Konzentrationslager. Auch keine Katastrophe. Nichts kann mir schaden. Weiter im Psalm 62. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Aber sei stille, Seele. Sei stille zu Gott, meine Seele. Denn er ist meine Hoffnung. Einfach stille sein. Nicht rebellieren. Und je mehr du rebellierst und motzt und machst und kämpfst und jammerst und dich beschwerst, desto schlimmer wird die ganze Geschichte. Wir dienen Gott. Und wir nehmen einfach das, was er uns gegeben hat. Einfach in der Stille. Danke, Vater. Sag Gott danke auch für diese negativen Dinge in deinem Leben. Matthäus 10, Vers 8. Eine ganz interessante Stelle. Von Gott bekommen wir alles, was wir brauchen, und zwar umsonst. Alles, was du brauchst für dein Leben, damit dein Leben wird, sich gestaltet und sich entwickelt, bekommst du umsonst. Er setzt alles in unserem Leben fest und so weiter. Wir denken, wir können es bestimmen. Nein, ich kann mir das auch nicht kaufen und nicht leisten. Er gibt es, er fügt es hinzu. Er weiß, was nötig ist und wir sind einfach Gottes Werk, gestaltet von ihm. Tu, was du kannst. Das ist das Einzige, was ich dir weiter sagen möchte. Tu, was du kannst. Bete um das, was du nicht kannst, dass du dir helfen möge. Vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht. Und wenn Gott es will, wird es passieren. Als ich mal in Israel war, bin ich in einem Kibbutz, eine Jüdin, eine feste, korpulente Frau, sitzt da an der Theke in diesem Kibbutz und habe ich gesagt, könnten wir ein Taxi kriegen, dass wir nach Jerusalem fahren können? Dann sagt sie, so Gott will, werde ich bestellen ein Taxi. So, dann okay. Dann habe ich, das nächste Mal komme ich wieder runter, will wieder von dieser Frau was, von der Rezeption. Dann sage ich, wir brauchen neue Bettbezüge da oben, klappt es nicht ganz. Ja, ich werde ein paar Bettbezüge hochschicken, so Gott will und für Leben. So ähnlich. Und der hat für alles, für mich, für uns hieß es nachher dieser Frau, so Gott will und wir leben. Ja, das ist so, aber wir müssen einfach so denken, so Gott will. Dann kriegst du dein Taxi und kriegst du deinen Lacken und kriegst dies und so weiter, so Gott will und wir leben. So bitte Gott, wenn Gott will, wird es passieren. Wenn Gott es nicht will, kannst du lang beten und es wird nicht passieren. Wie wird Gott, verstehst du, bete ihn einfach an. Das ist, was Gott will. Und das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Wir sind seine Händewerk. Wir beten Gott an und preisen Gott und sagen Dankeschön für alles. Wenn Gott wirkt, jetzt kommt noch ein Punkt, was ich noch ganz schnell streifen will, bevor ich Amen sage. Wenn Gott wirkt, ist der Teufel los. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast. Wenn Gott wirkt, wird das Feuer noch 7-mal heißer. Wenn Gott wirkt, da brüllen die Löwen ganz stark, dass die Erde zittert. 1. Mose 28, Vers 20. Weißt du, Jakob hat so eine schöne Begegnung mit Gott. Oh, die Himmelsleiter, der Herr ist da. Wie wirkt Gott? Geht's mir darum. Wie arbeitet er? Und Jakob sagte, Gott ist mit mir. Halleluja. Und er hält mich auf dem Weg und ich gehe und so weiter. Er wird mir Brot zu essen geben und mich bewahren und so weiter. Denn der Herr ist mit mir, er wird mir Frieden geben. Und dann kommt er beim Onkel Laban an. Da wird er betrogen, belogen. Da muss er 7 Jahre für die Lea arbeiten, 7 Jahre für die Rahel arbeiten und 7 Jahre für seine Schafe. Er wird so über den Tisch gezogen und der Herr sagt, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Aber jetzt geht alles schief. Oder denk an Josef und dergleichen, was der Josef, er soll König werden. Alle wollen Prinzen und Könige werden. Und was passiert? Er wird in die Grube gehauen und wird nach Ägypten als Sklave verkauft und dort muss er ins Gefängnis. Wie wirkt Gott? So viele Menschen, die verstehen das Wirken Gottes nicht, das Wirken des Heiligen Geistes nicht. Zuerst mal ist die Hölle los, aber dann erleben wir, wie Gott uns wieder hochhilft. Der Herr ist mein Friede. Dann erlebst du das alles, was er dir gesagt hat. Ich werde dich nicht verlassen noch versäumen. Ich werde bei dir sein, Jakob, Josef oder was auch immer ist. Gott hat keine Hetze, keinen Druck und keinen Stress. Das ist ganz lässig. Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Gott nimmt sich Zeit für sein Werk. Weißt, das ist ein Spezialfall. Da nimmt er sich so viel Zeit. Weißt du, etwas ganz Besonderes. Da braucht sehr viel Geduld. Und du brauchst bei Gott, nicht nur du bei Gott, sondern Gott mit dir, viel Geduld. Manchmal klappt es nicht auf Anhieb. Und wir haben diese Tage gehabt. Das erste Mal geht es in die Binsen. Verstehst du, dann kommt die zweite Chance. Die zweite Gelegenheit, die dritte Gelegenheit. Plan A hat versagt, dann kommt Plan B, Plan C, Plan D, Plan E und was weiß ich, bis zur Z. Bis du da ankommst, du bist schon Opa und Oma. Ja, das stimmt, ich weiß, dass es stimmt. So ist es. Da musst du zuerst einmal so viele negative Dinge durchmachen und Gott arbeitet ganz gezielt. Er hat genug Energie, um dich ans Ziel zu bringen. Auserwählte Menschen werden manchmal merkwürdig behandelt. Weißt du, sie wissen, Gott ist mit mir, aber dann geht es ihnen wie dem Elia, durch eine Depression. Da sagt die Isabel, hör mal, morgen kommt dein Kopf ab. Verstehst du, und droht. Und dieser Mann, verstehst du, der 800 Baalspriester abgeschlachtet hat, da fürchtet er sich vor dieser Ausländerin da, von dieser Isabel. Du siehst, wie manchmal so geht. Verstehst du, wir sind draußen ganz stark für Gott und für den Herrn, aber wenn es uns an den Kragen geht. Überleg einmal, das ist wie der Heilige Geist arbeitet. Gott will nicht, dass wir draußen stark sind, sondern dass wir innen drin stark sind. Verstehst du, in uns selber. Nein, Gott, ich will sterben. Oh, ich bin nicht besser wie meine Väter. So jammert dieser Prophet. Gott sagt, nee, so ist mein Bruder nicht. Du hast noch einen Auftrag, du bist noch nicht fertig mit deinem Leben. Du sollst einen Jehu salben, einen Hasael salben, einen Elisa als Propheten. Du hast noch Arbeit. Und dann marschiert er in dieser Kraft von innen, was Gott bekommt, in der Kraft des Heiligen Geistes, 40 Tage und 40 Nächte. Und erledigt noch, was er ganz schnell erledigen soll, was er selber nicht machen konnte. Und ich sage dir auch eins, vieles in deinem Leben kannst du selber gar nicht schaffen. Das schaffen deine Kinder, das schaffen deine Enkelkinder, deine Urenkel oder Leute so, wo der Herr von Fremden noch aus der Ferne herzurufen wird. Die machen das. Der Jehu, der Hasael und der Elisa, da dieser andere Prophet, der junge Mann, der schafft es. Und die machen manchmal besser, als du es kannst. Ich werde nie vergessen, bei uns hat sich mal in der Gemeinde hier am Leopoldplatz zwei Leute, zwei Sportler, Olympia-Helden sich bekehrt, Ralf Schumann und Andreas Wecker, einige wissen das und einige, die dabei waren, aber der Ralf Schumann, nur als Beispiel, wohnt in Thüringen, hat so einen Sportladen für Skier, war Goldmedaillengewinner und ja, sehr erfolgreicher Mensch draußen. Wir kommen mal nach Hause vom Gottesdienst am Samstag, wir hören ab und zu mal, um sich abzureagieren, Musik, ein Jazzmusik war da und wer leitet diesen Abend? An Ralf Schumann und so weiter. Und er sagte, weißt du, ich, und dann wurde er gefragt, und was ist mit deiner Frau und so weiter, was ist das Liebste bei dir in deinem Leben? Dann sagte ich, liebe meine Frau sehr, aber ich habe noch jemanden, den ich noch viel lieber habe, Jesus Christus. Und das vor einem Millionenpublikum. Verstehst du? Ich habe nicht diese Gelegenheit, oder damals nicht gehabt, so diese Gelegenheit, zu sagen vor einem Millionenpublikum, ich liebe Jesus Christus. Mehr als das und jenes. Aber hier jemand anders. Wir bekehren, wir dienen für die Leute, wir schicken die Leute hinaus. Verstehst du? Und die machen die Welt verrückt. Für Jesus. Und wir sollten nicht auf das, was vor Augen ist, schauen. Weißt du, es tröstet uns manchmal. Weißt du, wir denken, ja, wenn ich das alles nur sehen würde, die große Masse, Millionen von Leuten. Diese Predigt, die ich hier halte, werden in ein paar Minuten mehr als 700 Leute hören. Im Internet. Verstehst du? Ich bin Gott so dankbar. Und das ist wenig. Wir haben erlebt, dass manchmal bis zu 2000 Klicks am Tag sind. Und wo die Leute die Predigt runterladen und hören, und ich kriege Posta aus der Schweiz, aus Chile sogar. Oder dann sagt er, ich muss stundenlang fahren. Herr Matutis, ich kenne Ihre Stimme besser als meine eigene Stimme. Ja, die Leute, die hören diese Predigten. Ich predige hier in aller Schwachheit und Bescheidenheit. Und das habe ich jetzt gelernt. Weißt du, ich bin so froh für diese Räume. Das ist mein Studio. Tonstudio. Verstehst du? Früher habe ich Radioarbeiten gemacht für die Russen da über Radio Luxemburg, damit sie dort in Russland da Gottes Wort hören. Und ich weiß, wie das ist. Da war ich nur ganz allein im Studio, verstehst du? Und die Sendungen haben fertig gemacht. Aber hier habe ich noch einige Geschwister, die mir zuhören. Aber letztendlich, ich predige zu ganz anderen Menschen. Weißt du, die sind viel weiter weg. Viel weiter weg. In der Türkei ist auch erstaunlich, verstehst du? Also, da dürfen Missionare gar nicht groß was missionieren. Aber in der Türkei, da kriege ich immer wieder Post aus der Türkei und sage, Bruder Matthäus, ich bin so gestärkt von deinen Predigten in der Türkei. Deutsche, die dort die deutschen Predigten hören. So ist es merkwürdig. Wenn du für Gott arbeitest, du wirst zuerst mal in deinem Fleisch angegriffen. Dein Fleisch sagt, oh, ich möchte was sehen, was spüren, was merken. Nein, wir müssen ganz weg von uns selber kommen. Verstehst du, nur noch für Gott da sein, nur noch für Gott leben. So, ein Mensch, der mit Gott lebt, der macht Turbulenzen durch, der erlebt was, damit er was erzählen kann. So, und ich denke, dass ich im Laufe des Lebens, was ich mit Gott erleben durfte und konnte, zwar noch nicht alles ist, ich werde noch mehr erleben, bin überzeugt, bin noch nicht am Ende mit meinem Leben, aber diese Erfahrungen, einfach die Erfahrung geben, Gott ist am Werk. Gott ist am Werk. Und Gott wirkt am allermeisten, wenn wir am wirkungslosesten sind, am hoffnungslosesten sind, am unfähigsten sind. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten, Brüder und Schwestern. So, wie arbeitet Gott, wie wirkt Gott? Ganz schnell noch. Weißt du, er macht das Richtige in unserem Leben. Du siehst diese Himmelsleiter. Das ist, was Gott uns vorne anstellt, wie beim Jakob. Gott ist mit dir. Egal, was passiert, Jakob, geh. Hab keine Angst, auch wenn du betrogen wirst, auch wenn du ausgenutzt wirst. Und wie oft werden wir ausgenutzt, wenn wir Gott dienen? Verstehst du, die Leute denken, wir sind der Heiland der Welt, wir sind Sozialamt, wir sind das Rote Kreuz, wir sind Mutter Maria und Mutter Teresa. Ja, aber wir dienen. Ist vollkommen egal, was die Leute denken. Weißt du, dann kommt noch was anderes. Weißt du, manche Leute denken, man muss der ganzen Welt helfen. Nein, Gott sagt Spezialfälle. Wir sind ein Spezialfall Gottes und Gott schickt uns zu Spezialfällen. Ganz individuell. Er arbeitet an uns und dann sagt er, du, jetzt hilfst der Frau oder jetzt hilfst dem Mann. Du kannst nicht der ganzen Welt helfen. Auch der Heiland konnte nicht der ganzen Welt helfen. Der konnte nur 12 Jüngern helfen. Und dann, durch diese Jünger ist die ganze Welt erreicht worden. Jakob sagt, oh Gott, wenn du mit mir bist, wenn du mich begleitest, wenn ich wieder zurückkomme, dann bringe ich dir den Zehnten, lieber Gott. Dann werde ich hier ein Bethel bauen, ein Gebetshaus. wenn das war. Und nach 21 Jahren passiert das Wunder. Kommt jetzt nach Hause. Da wird die Geschichte mit Esau ausgeglichen. Weißt du, Gott arbeitet. Das Wirken des Heiligen Geistes ist, dass Gott unsere Vergangenheit aufarbeitet. Ist auch ein Kapitel für sich selbst. Gott arbeitet unsere Vergangenheit auf. Plötzlich, Gott sagt zu ihm, ah, Jakob, geh nach Hause. In dein Land, hier in Mesopotamien ist nicht dein Platz. Ich habe schon den Opa da rausgeholt. Aber jetzt geh nach Mesopotamien. Geh raus, geh nach Kanan. Und als er sich aufmacht, ist es merkwürdig. Da macht sich auch der Esau auf. Der geht ihm entgegen. Und sogar bewaffnet mit 400 Speere. Und er kriegt Angst. Aber Gott arbeitet die Geschichte auf die Vergangenheit. Auch das gehört zum Wirken des Heiligen Geistes. Wir verstehen manchmal unsere Vergangenheit nicht. Gott vergisst nichts. Und er sagt, ich will dich nicht vergessen. Ich will dich nicht versäumen. Ich will dich nicht in den Stich lassen. Gott arbeitet die Geschichte auf. Und dort passiert dann, dass Jakob die ganze Nacht mit Gott ringt. Sich selber allein mit Gott. Seine Familie hat er geteilt in zwei Hälften. Und ist allein mit Gott. Das meiste, was Gott an uns wirkt, müssen wir ganz allein mit uns selber ausmachen. Ganz allein. Und dann, als der liebe Gott geht oder gehen will, was es auch immer war, sagte, ich lass dich nicht, du segnest mich dann. Dann kriegt er seinen Segen. Und weißt du, was der Segen war? Er hat einen Schlaganfall gekriegt. So einen Klaps. Und er humpelte. Er hat einen Stock gebraucht. Verstehst du? War behindert. Man hat grad, als er nach Hause kam, hat jeder gemerkt, mit dem ist was passiert. Komisch. Wir denken manchmal, wenn du von Gott berührt wirst, wirst du geheilt. Nein, der ist krank geworden, in aller Liebe. Schrecklich. Aber ein Zeichen, das konnte dem Esau begegnen. Er fällt dem Esau um den Hals und sagt, Bruder, wie konnten wir so uns auseinanderlegen? Geben, vergib mir, was ich dir angetan habe. Vergib mir. Ich habe dich belogen. Und dann musste auch die Geschichte nicht nur mit dem Esau aufgearbeitet werden, sondern in seiner Familie. Weißt du, er hat den Vater, den blinden Vater betrogen. Und er musste von seinen 10 Söhnen betrogen werden. Und da wurde auch die Geschichte aufgearbeitet. Deshalb, weißt du, der denkt, warum werde ich hier nicht sesshaft? Warum erreiche ich nicht meine Ziele, die ich erreichen möchte, die Gott mir verheißen hat? Das Land gehört doch uns. Nein, da muss noch eine Geschichte aufgearbeitet werden. Die Geschichte, der hat seinen Vater betrogen. Da heißt es ja auch in der Bibel, ehre Vater und Mutter, auf dass du lange lebst und sehr gut gehe und so weiter und lang im Land bist. Der war nicht mehr lang im Land. Der musste nach Ägypten ziehen und 400 Jahre sind vergangen. 10 Generationen sind vergangen. 430 Jahre, dann kamen sie wieder zurück ins gelobte Land. Und erst dann konnten sie das Land einnehmen. Und erst dann war die Verheißung fällig. Erst dann hat Gott die Tür geöffnet, als die Vergangenheit aufgearbeitet wurde. Und Geschwister, auch wir müssen daran denken. Weißt du, wenn wir Kinder Gottes sind, wir sind Alleskönner. Und wir lernen an unserer Geschichte zu arbeiten und sie aufzuarbeiten, was in unserem Leben passiert ist, was nicht richtig war, was nicht okay war. Zum Schluss noch das Wort von Jakob hier aus seinem eigenen Mund. 1. Mose 28, Vers 20. Und Jakob sagte, wenn Gott mit mir ist und mich hält auf dem Weg, den ich gehe und wird mir Brot zu essen geben und mich bewahrt, wenn ich wieder gesund und in Frieden zurückkommen kann, wenn es Gott so fügt und wird und so weiter, dann wird dieser Stein, auf den ich gelegt bin, auf meinen Kopf gissen, dieser Stein, das wird der Grundstein sein für das Haus Gottes. Und ich will von allem, was er mir gegeben hat, den Zehnten geben. Weißt du, er macht ein Gelübde. Und das ist schön, wenn wir Gott ein Gelübde machen. Und sagen, Herr, wenn du mich durchbringst, wenn du mir hilfst, wenn du mir beistehst, wenn du mir Kraft gibst, wenn du mir die Salbung schenkst, dann werde ich dich loben und preisen. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort heute. Ich danke dir, dass du uns motivierst, einfach den Heiligen Geist arbeiten lassen. Energie ist Gott in Arbeit. Herr, und du bist bei jedem Einzelnen von uns in Arbeit. Du bist der Töpfer, wir sind der Ton. Und du machst uns zu wunderbaren Gefäßen, jeden Einzelnen brauchbar und nützlich für den Zweck, für den du jeden Einzelnen vorgesehen hast. Danke dir, Herr Jesus. Segne alle unsere Freunde, segne alle unsere Geschwister, segne alle, die dein Wort hören und die dein Wort auch weitertragen in Jesu Namen. Und schenke uns auch morgen ein fröhliches Pfingstfest in Jesu Namen. Amen.